Freude. Was ist eigentlich Freude? Laut Wikipedia ist Freude ein Gemütszustand oder eine Emotion auf eine angenehme Situation. Je nach Intensität äußert sie sich als Lächeln, Lachen, Freudenschrei oder in einem Handeln. So lautet es bei Wikipedia. Und ich glaube, dass wir alle diese Definition wirklich unterschreiben können. Wenn wir etwas sehr Schönes erleben, dann erzeugt das bei uns eine Freude. Wie geht es uns aber, wenn wir etwas Schlimmes erleben? Können wir dann trotz alledem noch Freude empfinden? Genau das sagt der Apostel Paulus in seinem Brief an die Christen in Philippi. Er schreibt, und ich habe jetzt ein bisschen andere Übersetzungen, aber es kommt im Prinzip auf dasselbe drauf raus. Kannst du eins weitermachen? Oh, da habe ich es. Entschuldigung, ja, richtig. Nee? Ja, jetzt habe ich es an. Oh, sorry, jetzt habe ich es. Nee, aber es ist manchmal, wenn du es über. Mach's einfach eins weiter. Es geht nicht. Jetzt ist es. Also da heißt, schreibt Paulus, freut euch im Herrn alle Zeit, alle Wege, alle Zeit. Und noch einmal will ich es euch sagen, freut euch. Ich finde das eine ganz schön steile Aussage, die Paulus hier macht. Er sagt nicht, freut euch nur, wenn ihr etwas Schönes erlebt oder bekommt, so wie es Wikipedia sagt. Nein, er fordert uns auf, dass wir uns immer freuen sollen. Egal, wie es uns geht und welche Umstände wir gerade erleben, egal, was da abläuft. Paulus scheint das so wichtig zu sein, dass er es sogar in diesem Vers zweimal oder in diesem Vers zweimal sagt. Und das Besondere, er formuliert nicht, also ich würde euch empfehlen, wenn man das sich anschaut, ist es ein Befehl, den er gibt. Freut dich. Ich befehle dir, freu dich. Die Frage ist, wie bekommen wir das denn hin? Wie sollen wir uns freuen, wenn wir gerade erfahren haben, wir haben unsere Arbeit verloren? Wie sollen wir uns freuen, wenn wir eine schlimme Diagnose erfahren? Wie sollen wir uns freuen, wenn wir gerade einen geliebten Menschen verloren haben? Wie sollen wir uns freuen, wenn wir finanzielle Schwierigkeiten haben und nicht wissen, wie wir rumkommen sollen? Wie sollen wir uns freuen in diesen und vielen anderen Situationen überhaupt? Und ich sage euch ganz ehrlich, dass mir diese Aussage beim Predigtschreiben total Mühe gemacht, sie hat mich herausgefordert. Ich hatte dann so eine erste Version der Predigt fertig und ich hatte so ein paar Antworten gefunden, wo ich dachte, ja, das sind gute Tipps für uns Christen, wie wir im Alltag damit klarkommen, wenn es mal wirklich schwierig wird. Und das sind so ein Schlüsseldinge und die will ich weitergeben. Und dann hatte ich Anfang dieser Woche wirklich eine sehr bescheidene Nacht. Ich war um 4 Uhr morgens wach und ich habe mir so Gedanken gemacht, ich habe mir Sorgen gemacht und ich konnte nicht mehr einschlafen. Und habe ich gesagt, ja, du hast doch eine Predigt geschrieben. Du weißt doch, wie wir es jetzt machen. Also freu dich im Herrn. Und dann habe ich das so versucht umzusetzen, was ich so weitergeben wollte. Und ich habe gemerkt, es funktioniert nicht. Ich habe keine Freude gehabt. Und dann habe ich gemerkt, nee, so geht's nicht. Ich kann doch nicht was hier erzählen. Müsst ihr nur so machen und setzt euch um. Und dann habe ich das nicht drauf. Ich muss mich dann wieder neu ransetzen. Ich musste noch mal tiefer graben, damit ich das, was ich jetzt predige, auch überzeugend rüberbringe, dass ich sagen kann, ja, das ist meine Überzeugung. Aber ich kann euch sagen, obwohl ich mir wirklich auch Predigten anderes angehören, ich habe nicht die hundertprozentige Lösung. Und ich glaube, das ist wie bei jeder Predigt. Da gibt es nicht nur einen Schlüssel und einen anderen, sondern es ist wichtig, dass ihr für euch selbst das, was Paulus hier sagt, wenn es euch nicht gut geht, versucht mit Leben zu füllen. Dass ihr merkt, das ist jetzt der Schlüssel, den ich habe. Aber ich versuche trotzdem darauf einzugehen und eine Hilfe zu geben. Wie gehen wir damit um? Steigen wir also mal tiefer in diesen Text ein und fragen uns, was Paulus sagt, wenn er sagt, freut euch im Herrn alle Wege oder alle Zeit. Und noch einmal will ich euch sagen, freut euch. Erstmal ist wichtig, dass wir Paulus nicht für realitätsfähig fremd halten. Meinen, dass der das nur sagen kann, was er von, weil er von seinem Naturell ein absolut positiver Mensch ist und auch sonst in seinem Leben ja wirklich nichts schwere Schicksalsschläge bis dahin erlebt hat. Deswegen kann er das gut sagen. Wenn wir uns das Leben von Paulus anhand der Bibel mal anschauen, dann werden wir feststellen, dass dieser Mann ein ziemlich herausforderndes Leben hat. Er wurde zu Unrecht verleumdet, er wurde gesteinigt, verfolgt, er überlebte mehrere Anschläge. Und als Paulus diesen Brief an die Philipper verfasst, ist er gerade in Rom. Doch da sitzt er nicht gemütlich in einem Café am Markusplatz, genießt die Sonne und trinkt einen Espresso. Nein, er ist dort, weil er in Rom im Gefängnis sitzt. Paulus erwartet einen Gerichtsprozess, dessen Ausgang total ungewiss ist. Sehr wahrscheinlich droht ihm die Todesstrafe. Und dazu kommt noch erschwerend dazu, dass er nicht deswegen im Gefängnis sitzt. Dann könnte er sagen, ich bin ja selbst schuld, weil er irgendwie ein schwerer Verbrecher ist. Nein, er sitzt nun im Gefängnis einzig allein deswegen, weil er an Jesus Christus glaubt, seinen Glauben bezeugt und deswegen verfolgt wird. Und deswegen ist für mich dieser todgeweihte Mann jemand, der uns wirklich sagen kann, wie auch wir in unseren schlimmsten Lebenslagen eine tiefe Freude empfinden können. Gucken wir uns das weiter an. Es ist einmal sehr interessant, dass Paulus nicht nur an dieser, sondern an vielen anderen, in vielen anderen Briefen die Freude immer in Verbindung bringt mit Traurigkeit, Bedrängnis und Sorgen. Zum einen will er uns damit sagen, hör mal zu, du als Christ bist in vollem Leben. Das, was dir passiert, passiert den Nichtchristen genauso wie dir. Das ist kein Unterschied. Du bist nicht aus dieser Welt heraus, sondern du bist mitten in ihr drin. Und du wirst genauso mit Ängsten und Nöten konfrontiert wie jeder andere, der ohne Jesus lebt. Deswegen sagt Jesus ja auch an einer Stelle, in der Welt habt ihr Angst. Wir haben Angst und wir haben Nöte. Doch obwohl wir das erleben, so sagt Paulus, kann gerade in der größten Not diese Freude in uns ihre größte Kraft entwickeln. Das ist der Grund, warum er diese Verbindung immer bringt mit Freude, Not, Bedrängnis und so weiter. Eine Freude, die vollkommen unabhängig von unseren Lebensumständen und unseren inneren Empfinden ist. Paulus sagt uns aber nicht nur, dass es diese Freude gibt, wir haben diese Freude, sondern er sagt uns auch ganz konkret, woher wir sie bekommen können. Kannst du uns weitermachen? Er sagt nämlich, freut euch im Herrn alle Zeit. Im Herrn, die Freude bekommen wir durch Jesus Christus. Wenn ihr mal eine Bibel liest, achtet mal darauf, wie häufig diese Wortkombination gebraucht wird. Ihr seid in Christus. Bleibt im Herrn, bleibt in Christus. Das ist sehr häufig. Damit wird nämlich etwas ausgesagt. Es bedeutet nämlich nicht, dass wir nur Nachfolger Jesu sind. Wir folgen also Jesus nach wie so der Dackel seinem Herrchen, sondern Christus ist in uns. Durch den Heiligen Geist ist Christus in uns und wir in Christus. Und was heißt das? Egal was wir machen, egal wo wir hingehen, Christus ist immer jede Sekunde bei uns. Jeden Augenblick, jedem Abendzug, den wir tun, Christus ist mit uns. Und das bedeutet, wenn wir schwere Zeiten erleben, dann brauchen wir nicht groß suchen, Jesus, wo bist du? Der ist da, der ist ja in uns. Und dann spielt es keine Rolle, ob wir das jetzt emotional empfinden oder den Eindruck hat, Christus ist 1000 Kilometer entfernt von uns. Er ist da. Ich glaube, dass wir Christen zwar genauso leiden müssen wie Nichtchristen, Dinge genauso verarbeiten müssen wie jemand, der ohne Jesus lebt. Aber der wesentliche Unterschied ist, dass wir Jesus Christus haben. Dass wir Christus haben, dass wir Freude erleben dürfen, auch in Not, das ist ein Geschenk Gottes. Und das macht auch das Wort, das griechische Wort, das Paulus hier im Deutschen für Freude gebraucht. Das ist das Wort Chairo deutlich. Das Wort Gnade, Charis, ist verwandt mit dem Wort Freude im Griechischen. Und das bedeutet, wir bekommen Freude als ein Gnadengeschenk von Christus geschenkt. Wir können das nicht machen, wir können das nicht produzieren, sondern wir kriegen es geschenkt. Und Paulus fordert uns eigentlich auf, gerade dann, wenn es uns auch nicht gut geht, wenn es drüber und drunter und drüber geht, dass wir zu Jesus kommen. Denn nur er kann und will uns diese Freude schenken. Der ehemalige Vorsitzende des Bundes der FEGs und Evangelischen Allianz, Pastor, Liederschreiber und Buchautor Peter Strauch beschreibt die Beziehung mit Jesus in einem seiner Bücher mit folgendem Satz: Je mehr wir in Gottes Hände kommen, desto geborgener sind wir. Und so paradox es auch klingen mag, desto glücklicher sind wir auch, denn damit finden wir zurück an unserem Bestimmungsort. Bleiben wir noch einen Moment bei den Zeiten, wenn wir Schweres zu bearbeiten haben. Ich glaube, eine Schwierigkeit, damit umzugehen, hängt damit zusammen, dass wir in einer total individualistischen Gesellschaft leben. Und wir vergessen, dass wir auch als Christen nicht nur eine Beziehung wir mit Jesus haben, sondern miteinander, als Gemeinschaft. Dietrich Bonhoeffer, der schreibt in einem seiner Bücher, dass dann, wenn wir im Glauben Zweifel haben, wenn wir Gott nicht mehr spüren, nicht mehr weiter wissen, dass es dann wichtig ist, dass wir andere Geschwister haben, andere Christen haben, die mit uns unterwegs sind. Und dann sagt er diesen Satz, denn Christus ist im Anderen manchmal stärker als in uns selbst. Und ich finde es spannend, wenn ich mit Menschen mich unterhalte, die gerade Trauer erleben. Die bestätigen genau das. Dann, wenn sie selbst nicht mehr glauben konnten, wenn sie verzweifelt waren. Und dann hat es ihnen in schweren Zeiten geholfen, wenn andere mit ihnen Zeit verbracht haben, mal ein Gottes Wort weitergegeben haben. Sie für sie gebetet haben, einfach nur die Anwesenheit von ihnen. Sich Zeit genommen haben, Anteil genommen haben. Und deswegen sagt Paulus auch, freut euch im Herrn alle Zeit. Und Paulus spricht hier die Christen als Gemeinde an, nicht nur die Einzelnen, das auch, aber als Gemeinde. Und da ist mir doch gekommen, dass ich denke, ja, manchmal ist es auch so, dass wir auch Hilfe brauchen, professionelle Hilfe. Manchmal einen Seelsorger, manchmal einen Therapeuten, einen Arzt. Gott wirkt durch diesen Menschen an uns. Und ich bin dankbar, ich selbst in meinem eigenen Glaubensleben, dankbar für Menschen, die mir geholfen haben, weiterzukommen. Das konnte ich nicht selbst machen, obwohl ich intensiv mit Jesus unterwegs bin. Manchmal brauchen wir die Hilfe von außerhalb. Und die Hilfe sollten wir dann in Anspruch auch nehmen. Eine weitere Hilfe, wenn wir zu leiden haben, steckt nochmals in dieser Aussage, freut euch im Herrn alle Zeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Schweres verarbeitet habt, so wie ich in dieser Woche. Dann hat man ja manchmal den Eindruck, man betet und dann passiert es nicht gleich. Manchmal passiert es wirklich, da betet man und dann greift Gott ein, man hat alle Probleme weg. Aber manchmal ist das Gefühl, nee, das ist nicht weg. Man geht dann weiter mit der Sache und ist weiter. Und dann merkt man, das ist irgendwie so ein andauernder Prozess. Und ich finde es interessant, wenn ihr mal die Psalmen lest, und in vielen Psalmen gibt es ja diese Klagepsalmen, und dann sieht man am Anfang des Psalms, dann schreibt der Psalmschreiber, boah, Gott, da verfolgen mich meine Freunde und was weiß ich, und es ist so furchtbar, Feinde, und dann sind sie echt niedergeschlagen. Und erst am Ende dieses Psalmes, auf einmal sind sie an dem Punkt, wo sie sagen, Gott, du bist groß, du hast mir geholfen, du hast mich aus meinem Dunkel herausgeholt. Und wir vermuten oft, weil wir diesen Psalm als Ganzes leben, ja, das hat er geschrieben und innerhalb von ein paar Minuten oder einer halben Stunde hat sich das geändert. Ich glaube, dass die Psalmen manchmal in einem viel längeren Zeitraum geschrieben wurden, als wir das manchmal denken. Dass in dem Moment, wo er angefangen hat zu schreiben, er das liegen hat lassen und dann hat er die Krise durchlebt und hat dann erst im Lauf der Zeit gemerkt, vielleicht nach Tagen, Wochen, vielleicht nach Jahren auf einmal, und jetzt hat Gott mir wieder geholfen. Ich kann wieder Licht am Horizont sehen. Gott hat wirklich eingegriffen. Und dann erst am Ende eines längeren Prozesses schenkt Gott eine Veränderung und auch wieder Freude. Und ich glaube auch bei Paulus, wenn wir das so lesen, da denken wir so, ah, der Paulus, der hört, naja, jetzt bin ich in Rom im Gefängnis und jetzt kommt die Todesstrafe. Na, Halleluja! Ich glaube nicht, dass es so war. Wir müssen wissen, Paulus wurde ja mehrere Jahre vorher schon gefangen genommen. Und dann hat er mehrere Stationen, Gefängnisstationen hinter sich durchlebt, bis er irgendwann nach Rom kommt. Da war ja noch eine lange Reise dazwischen. Und er hat sich langsam vorbereitet. Gott hat auch zu ihm gesprochen und hat davon gesagt, du wirst in Rom vor dem Kaiser treten. Aber erst am Ende dieses Prozesses konnte er, glaube ich, auch wirklich nur sagen, es ist alles okay, ich gehe mit Gott. Das bringt mich auch nochmal zu einem Gedanken, den ich jetzt nicht weiter ausführe, aber es ist auch der Aspekt der Ewigkeit da drin. Dass wir sind so aufs Jetzt und Hier bezogen, aber dass wir sagen, es gibt noch eine Ewigkeit. Das macht was mit uns im Jetzt und Hier. Aber dazu dürft ihr nächsten Sonntag mehr hören, weil da werde ich in der Allianz Gebetswoche darüber predigen, über die Ewigkeit. Ich habe jetzt nur über diese Zeit gesprochen, in der wir Freude erfahren können, wenn wir Schweres erlebt haben. Paulus spricht aber, wie ich schon gesagt habe, dass wir uns freuen sollen, alle Zeit, also zu jeder Zeit, auch in Zeiten, wenn es uns richtig gut geht. Wie ich schon sagte, ist Freude ein Gnadensgeschenk. Und das ist für mich nochmal wichtig zu betonen, dass die Freude, die Gott uns gibt, ist von der Qualität und das, was es ist, etwas anderes wie die Freude, die wir erleben können, wenn wir durch etwas anderes eine Freude erleben. Und das kennen wir selbst. Wenn wir uns ein neues Auto kaufen oder wir fahren in Urlaub, dann hat das diese Freude-Aspekt eine recht kurze Haltbarkeitszeit. An ein neues Auto gewöhnen wir uns und der Urlaub ist nach einiger Zeit auch schon wieder vergessen. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass wir nicht sagen, ach, wir brauchen das gar nicht, wir sollen uns gar nicht an diesen Dingen freuen. Nein, wir dürfen uns freuen, wir dürfen diese Dinge genießen, das ist alles okay. Aber alle diese Dinge können uns nicht die Freude geben, die eine göttliche Freude uns gibt. Und deswegen ist wichtig, dass wir nicht an der falschen Stelle suchen und sagen, da finde ich diese Freude. Denn genau diesen Fehler haben die Christen, den Paulus da in Philippi schreibt, gemacht. Die haben sich nicht aufgemacht und haben gesagt, ich suche jetzt die Freude im Herrn, ich suche die Freude in Christus, sondern sie haben gesagt, ach, was macht unsere Gesellschaft denn hier drumherum? Wo sucht die denn Freude? Ah, da findet mir wirkliche Freude. Und das ist spannend, wenn man sich mit dieser Zeit damals mal auseinandersetzt. In dieser Zeit gab es nämlich zwei wesentliche griechisch-philosophische Strömungen. Und beide dieser Strömungen versprachen, dass wenn man sich auf die einlässt, wenn man dem folgt, dann wird man wirkliche Freude erleben können. Und diese zwei Strömungen waren einmal die hedonistische und dann einmal die stoische Strömung. Die hedonistische Strömung vertrat die Lehre der Lustoptimierung. Und dieser Begriff Hedonismus, den findet ihr auch heute noch in der Psychologie. Es bedeutet, ein Mensch versucht, Schmerz zu vermeiden und auf der anderen Seite die Lust immer wieder weiter zu steigern. Und dagegen vertraten die Stoiker das genaue Gegenteil. Für sie war die größte Freude, Seelenruhe zu finden. Und das versuchten sie, indem sie alle selbstsüchtigen Bestrebungen ablegten und dann in einer völligen Askese versucht haben zu leben. Alles, was Lust machte, war verpönt, durfte man nicht erleben. Selbst dann, wenn man Freude an der Suche oder dem Finden der Seelenruhe hatte, durfte das nicht dafür missbraucht haben, dass man Lust dabei hat. Und ich finde es spannend, und sie gibt mir das immer wieder, wenn ich mich mit der Zeit, damaligen Zeit der Bibel auseinandersetze. Ich finde es so spannend, dass die Zeit sich in diesen Jahren, 2000 Jahren, ist sie weitergegangen, ja. Aber die Menschen mit ihrem Empfinden und ihren Bedürfnissen sind genau dieselben gewesen. Wir Menschen ändern uns nicht von unserem Kern, von unseren Bedürfnissen. Und ich finde, wenn wir mal hineinschauen in unsere Gesellschaft, da sehen wir zum Beispiel den Hedonismus genauso bei uns. Was wird nicht alles unternommen, dass wir alle gesund bleiben? Gesundheit, keine Krankheit, gesund. Der Tod wird tabuisiert. Und auch bei den Erziehungsmethoden können wir diese Strömung sehen. Man will Kinder jeglichen Frust und Enttäuschung ersparen. Das ist nicht gut, wenn sie sowas erleben. Nein, will man ihr ersparen. Und gleichzeitig suchen Menschen immer stärker auch nach Spaß und Lust. Und egal, ob das Drogen, Geld, Macht, Freizeit, Party oder andere Dinge sind. Doch das faszinieren die Leute, je mehr sie versuchen, Lustgewinn zu haben, desto mehr steigern sie, müssen sie den Reiz steigern, weil das, was sie dann erleben, nicht mehr befriedigt. Und das ist so wie so eine Teufelskreis, eine Spirale. Wie sehr der Hedonismus unsere Gesellschaft prägt, das macht auch ein Zitat eines Jugendpastors deutlich. Dieser Pastor ist auch Influencer und in den sozialen Netzwerken tätig. Mit diesem Zitat gibt er das Gefühl von vielen Jugendlichen und Teenagern wieder. Es lautet: Wir sind eine traurige Generation mit glücklichen Fotos. Wir sind eine traurige Generation mit glücklichen Fotos. Die mediale Welt ist voll von Menschen, die scheinbar glücklich, erfolgreich, reich, beliebt und schön sind. Und viele junge Menschen, die lassen sich von dieser Scheinwelt blenden. Sie eifern nach ihren Idolen nach und in der Hoffnung, auch so glücklich, erfolgreich, beliebt und schön zu werden wie sie. Doch je mehr sie danach streben, desto innerlich leerer werden sie, desto mehr merken sie, wie ihre Seele schreit, traurig ist, schreit nach ehrlicher Liebe, Freude, Anerkennung, Aufmerksamkeit und vielen anderen Dingen mehr. Und wir brauchen gar nicht so auf die junge Generation schauen. Ich glaube, meine Generation, vor und nach mir, wir haben alle diese Sehnsucht. Wir stillen sie nur in einer anderen Art und Weise. Zu dieser Lustoptimierung und Lebensminderung geprägten Zeit, hedonistisch geprägt, gibt es auch so eine Gegenbewegung. Und da habe ich das Gefühl, da kommt so der stoische Geruch durch. Weil man merkt, dass die Seele trotz aller Luststeigerung nicht sich füllen lässt, geht man in die genaue Gegenrichtung. Und das sind so Schlagwörter, das ist Reduktion, das ist Verzicht und Askese. Ihr könnt spaßeshalber mal googeln im Internet und fragt, wie bekomme ich Verzicht hin oder wie mache ich Reduktion oder sowas. Ihr werdet von der Anzahl, die ihr bekommt, erschlagen werden, die Angebote, die gemacht werden. Da geht es vom Konsumfasten bis hin zur sexuellen Entfaltung. Alles Mögliche. Aber alle diese Es ist unbestritten, dass wir lernen sollten, auf mehr zu verzichten, denn Verzicht bedeutet manchmal auch Gewinn. Das Problem ist nur, wenn wir sagen, wenn wir wirklich einen dauerhaften Seelenfrieden wünschen, dann sind diese Praktiken dazu nicht geeignet. Sie können es nicht schaffen. Und ich glaube, dass wir als Christen genauso von diesen beiden Strömungen beeinflusst sind. Manche Christen leben in einem wahnsinnigen Luxus. Und andere Christen, die verzichten absolut und sagen absolute Askese. Und ihr kennt diese Diskussion, ob man, wenn man fragt, darf ein Christ eine Kreuzfahrt mitmachen? Dann sagen die, die Askese leben, nee, bloß nicht. Und die, die Wohlstand, natürlich. Und alle dieses Spektrum kennen wir alle, diese sinnlosen Diskussionen zu gar nichts führen. Doch bei allen Fragen geht es letztendlich nicht darum, ob wir jetzt alles haben oder ob wir alles verzichten. Die entscheidende Frage ist, und das finde ich so entscheidend, die entscheidende Frage ist, bist du so, wie du jetzt lebst, wirklich glücklich? Erlebst du, so wie du lebst, wirkliche Freude? Oder worin suchst du deine Freude? Wenn wir diese Freude bei Christus nicht gefunden haben, werden wir immer suchen, Immaterialismus oder Askese, spielt keine Rolle. Wir werden es aber nicht finden. Und deswegen finde ich das, was Paulus hier sagt, wenn er sagt, uns rät, freue dich im Herrn, ist das einzig und Entscheidende, was wir machen sollen. Wenn wir also ein wirklich erfülltes Leben wollen, wenn wir die tiefe Freude erfahren wollen, die unabhängig von unseren äußeren Umständen ist, von unserer innersten Gefühlswelt, dann brauchen wir nichts anderes, als dass wir Christus im Herrn haben. Und deswegen möchte ich nochmal diesen Vers sagen, freut euch im Herrn alle Zeit. Und noch einmal will ich euch sagen, freut euch. Amen.